HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister herzlich willkommen zu Lebenswert, den Gesprächen am Feiertag. Wir nehmen uns jetzt knapp 2 Stunden Zeit für Sie und für unseren Studiogast und wir wollen Lebenserfahrungen austauschen, heute unter der Überschrift Wege zu einem gelassenen Geist. Unser Geist, das ist ja eine wunderbare Sache. Er regt uns an, begeistert uns für neue Welten, vernetzt uns mit Vergangenheit und Zukunft. Er hat aber auch ein erstaunliches Eigenleben und ist fast rastlos tätig. Und da können dann auch die Probleme beginnen. Gedanken können ja sein wie eine Affenhorde, die unaufhörlich durch den Kopf tobt. Das Sorgenkarussell dreht sich mit voller Fahrt, die Grübeleien bohren. Und wenn selbst nachts dort oben keine Ruhe einkehrt, spätestens dann ist der wunderbare Geist eine Last, die einen niederdrücken kann. Wie kriegt man Ruhe in den Kopf, in dieses Gedankenkarussell, dann, wenn die Sorgen drücken? Wie finden wir zu einem gelassenen Geist? Wie werden wir fähig, entspannt im Augenblick zu leben? Das will ich heute mit Ihnen und mit Andreas Knuf besprechen. Er ist psychologischer Psychotherapeut mit eigener Praxis in Konstanz am Bodensee. Und er hat ein sehr inspirierendes Buch über unser Thema geschrieben, über den Weg zu einem gelassenen Geist. Herzlich willkommen, Herr Knuf. Schönen guten Abend.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend, Herr Hofmeister.
Ja, warum Sie sich so für Gedanken interessieren und das, was Sie so treiben in unserem Geist, das alles beginnt an einem Strand auf einer thailändischen Insel. Das habe ich Ihrem Buch entnommen. Erzählen Sie uns mal diese Geschichte, Herr Knuf.
Ja, ich habe da eine besondere Erfahrung gemacht. Ich war mit meiner Frau auf Koh Samui. Koh Samui ist eine wunderschöne thailändische Insel. Wir waren dort an einem sehr ruhigen Teil der Insel und wir hatten einen fast endlosen Strand, fast für uns alleine. Und es gab diesen wunderschönen Strand, es gab das türkisblaue Meer, es gab Palmen hinter dem Strand und vereinzelte Hütten dazwischen. Und eine von den Hütten hatten wir gemietet. Und das war so ein Paradies, wie man sich das Paradies eigentlich vorstellt. Und ich war wie ein kleines Kind eigentlich. Ich bin da mit offenem Mund und mit staunenden Augen bin ich da rumgelaufen und war total fasziniert von dieser wunderschönen Natur da. Und in mir breitete sich eine Stille, eine Ruhe, ein Frieden, eine Entspannung aus. Das war so ein richtiges Empfinden von Glückseligkeit. Das war am ersten Tag so. Am zweiten Tag wurde dieses Empfinden ein bisschen weniger. Und am dritten Tag war es quasi verflogen. Da lag ich nämlich morgens nach dem Frühstück in der Hängematte. Und was war passiert? Ich dachte an zu Hause. Ich war mit Problemen am Arbeitsplatz beschäftigt, mit einem Kollegen, mit dem ich einen Konflikt hatte. Ich habe darüber nachgedacht, was ich alles erledigen muss, wenn ich wieder zurückkomme und. Das Verrückte war, eigentlich war ich im Paradies, aber mein Geist hatte quasi schon die Rückreise angetreten und war schon wieder nach Deutschland abgeflogen quasi. Diese Stille, dieser Frieden, diese Ruhe, diese Glückseligkeit, die waren total verflogen und waren einfach weg. Und nach dieser Erfahrung, da konnte ich mir nicht länger vormachen, dass es an den äußeren Umständen liegt, ob es mir gut geht oder nicht. Weil schöner als da konnte es nun wirklich nicht sein. Und ich habe kapiert, dass es mehr mit mir innen drin zu tun hat. Und ich habe gelitten unter diesem Gedankenlärm, der einfach unter diesem Gedankenterror, der einfach nicht aufhören wollte. Es hat dann später eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es nicht nur mir so geht, sondern sehr vielen anderen Leuten auch so, dass es nicht nur meinen Klienten so geht, sondern auch ganz normalen Menschen so geht. Und ich habe nach Methoden gesucht, um vor allen Dingen zunächst einmal meinen Geist still zu kriegen, weil ich zurück wollte zu diesem Gefühl von Frieden und Glückseligkeit, was ich da am ersten Tag erlebt hatte.
Und diese Wege aus dem Gedankenlärm heraus zu so einer Glückseligkeit, wie man sie an Tagen wie dem ersten erfahren kann. Diese Wege haben Sie beschrieben und damit haben Sie sich intensiv beschäftigt. Und Sie sollen unser Thema sein und wir wollen Sie gerne ins Gespräch bringen mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von HR2. Unser ruheloser Geist und sein ungezügeltes Eigenleben. Wie finden wir Wege zu einem gelassenen Geist? Das ist das Thema. Wenn Sie Erfahrungen haben mit Sorgen und Grübeleien, wenn Sie selber vielleicht Auswege erprobt und gefunden Freunden haben, wenn sie Wege zu einem gelasseneren Geist selber kennen und schon üben, dann rufen Sie uns an und erzählen Sie uns davon. 069 155 3354, das ist Ihre Nummer ins Studio. Lebenserfahrungen über das Sorgenkarussell im Kopf und wie man Schluss mit zu viel Denken machen kann, Wege eben zu einem gelassenen Geist findet. Unser Thema und die Telefonnummer für Sie 069 155 3354. Tänzerisch ging es los zu Beginn unserer Sendung HR2 Kultur. Lebenswert unsere Gespräche am Feiertag. Pizzicata Tarantina, ein Volkslied aus Italien. Wir beschäftigen uns heute mit Wegen zu einem gelassenen Geist mit dem Buchautor und Therapeuten Andreas Knuf aus Konstanz und mit Ihnen unter der Nummer 069 155 3354 können Sie Ihre Lebenserfahrungen beitragen. Herr Knuf, wir denken ja immer, und zwar vom Kopf her, wir sind autonome, selbstbestimmte Wesen, aber unser Geist führt doch ein ziemliches Eigenleben und Sie regen da immer zu einem interessanten Versuch an. Erzählen Sie uns das mal.
Ja, ich bitte die Leute zu versuchen, eine Minute lang nicht zu denken. Und das funktioniert nicht. Zumindest nicht, wenn man nicht sehr trainiert, geübt ist. Was meistens passiert, wenn man das probiert, vielleicht können die Hörer ja am Ende der Sendung das auch sogar mal ausprobieren. Was meistens passiert ist, dass so 10, 15, vielleicht 20 Sekunden erstmal eine Stille da ist, eine Ruhe da ist, ohne Gedanken. Und dann tauchen die ersten Gedanken auf. Dann kommt es oft vor, dass uns der Gedanke entführt. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, bis ich erstmal merke, ich bin jetzt wieder in Gedanken. Dann gelingt es mir vielleicht wieder zur Stille zurückzukehren. Und dann kommt wieder der nächste Gedanke. Das heißt, wir machen die Erfahrung, wir entscheiden nicht selber, wann wir denken. Es denkt sozusagen eher in uns, als dass wir diejenigen wären, die selber entscheiden würden, wann wir denken und wann wir eben nicht denken.
Was sind denn das für Gedanken? Also es gibt ja große Gedanken, die ganz großen Gedanken, die philosophischen Gedanken. Was meinen Sie, wenn Sie von Gedanken sprechen?
Ja, man kann einige Formen von Gedanken unterscheiden. Was sehr oft während des Tages vorkommt, zigtausende Male, sind Mini-Gedanken, Gedankenblitze, kurze Assoziationen, kurze Bewertungen. Ich sitze im Café und trinke, habe mir einen Cappuccino bestellt und beim ersten Schluck kommt der Gedanke, lecker, der Cappuccino ist aber wirklich gut. Und das passiert einfach den ganzen Tag über. Oder manche Menschen haben zum Beispiel das Bedürfnis oder fast schon den Zwang, wenn sie eine Treppe hochgehen, die Stufen zu zählen oder Nummernschilder laut zu lesen oder innerlich zu lesen. Ja, das wären so kurze Gedanken, Gedankenblitze. Dann gibt es so assoziative Gedankenketten. Das sind Aneinanderreihungen von Gedanken, wobei wir diese Aneinanderreihungen überhaupt nicht mitkriegen. Ja, dann könnte so eine Aneinanderreihung könnte so aussehen. Ja, Mensch, gestern, da war ja so ein schlechtes Wetter und mitten im Juni so ein schlechtes Wetter. Und letztes Jahr, wie war das denn letztes Jahr? Ah, letztes Jahr, da war es doch eigentlich schön. Aber dann, als wir später im Urlaub waren auf Rügen, da hat es wieder auch so viel geregnet. Und dieses Jahr sollen wir wirklich wieder in Deutschland Urlaub machen oder vielleicht nicht nach Griechenland fahren. Da soll es jetzt auch billig sein. Und schon ist man in Griechenland gelandet. Mhm. Das wären solche assoziativen Gedankenketten. Und dann gibt es ganze Geschichten, die oft mit vielen inneren Bildern verbunden sind. Ja, wo wir manchmal sogar 5 Minuten, 10 Minuten in eine Geschichte verwoben sein können. Da liegt man morgens im Bett, ist noch nicht aufgestanden, ist schon wach. Und dann geht es los und man merkt erst nach mehreren Minuten, dass man da die ganze Zeit in Gedanken war und dass man ja eigentlich schon aufstehen wollte.
Das können ja eigentlich auch ganz schöne Reisen sein, die man da macht. Irgendwie mal gut, man merkt es oft nicht. Man stellt nach einer ganzen Zeit fest, nach ein paar Minuten auf einmal, huch, ich bin ja ganz woanders mit meinen Gedanken. Ihnen ist es wichtig zu sagen, Gedanken sind ja nicht nur Gedanken, sozusagen wie Windhauch, die an uns vorbeiwehen und mit uns dann nichts weiter zu tun haben, sondern Sie sagen, Gedanken wirken schon als Realität. Und Sie haben dafür auch ein ganz schönes Beispiel, ein ganz schönes Gedankenbeispiel, das das ganz gut klar gemacht hat. Mit der Zitrone.
Ja, das ist, Sie können sich mal vorstellen, dass Sie eine Zitrone vor sich haben und diese Zitrone jetzt halbieren. Und jetzt nehmen Sie eine halbe Zitrone in die Hand und vielleicht führen Sie sie zum Mund und zur Nase und riechen da ein bisschen dran. Und höchstwahrscheinlich ist jetzt schon der Punkt, wo Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann können Sie sich vorstellen, dass Sie von der Zitrone ein Stückchen abschneiden und dieses Stückchen in die Finger nehmen und zum Mund führen. Und spätestens dann ist es dann passiert. Also das ist ein Experiment, wo man ganz schön sehen kann, wir können nicht unterscheiden, ob es Realität ist, also ob ich jetzt wirklich eine Zitronenscheibe in der Hand habe oder ob es nur ein Gedanke ist. Unser System kriegt diesen Unterschied nicht mit. Und das führt dazu, dass Gedanken sich sehr auf unser Leben auswirken. Ja, zum Beispiel, wenn ich Gedanken habe, dass das Leben gefährlich ist, dass es bedrohlich ist, dann wird mein Körper sich anspannen, ich werde mich zusammenziehen. Wenn ich das ein paar Jahre mache, habe ich eine Muskelverkrampfung und muss zum Orthopäden gehen. Ja, so nahe. Und dann geht es noch weiter mit den Gefühlen. Die Gedanken wirken sich dann natürlich auch auf die Gefühle aus. Wenn ich den Gedanken habe, es ist gefährlich, dann würde ich vielleicht Angst kriegen. Und diese Angst macht auch wieder etwas mit mir. Also Gedanken beeinflussen unsere ganze Person sozusagen.
Also nicht, es ist nicht etwas, das einfach an uns vorbeizieht, sondern Gedanken sind etwas, auf das wir genauer blicken sollten. Viele haben ja auch ganz konkrete Probleme mit Gedanken und in der Regel ist es dann bei Menschen so, dass sie plötzlich in so Grübeleien abtauchen. Ich glaube, das kennt ja jeder von uns irgendwie, dass man plötzlich anfängt zu grübeln und das ist wie so eine Spirale, die immer weiter nach unten geht. Ist das typisch? Was ist eigentlich Grübeln?
Ja, was wir als Grübeln bezeichnen, ist das immer wieder Nachdenken über die ewig gleiche Geschichte. Also es gibt ein vernünftiges, sinnhaftes, zielorientiertes Nachdenken. Dafür ist unser Verstand da und es ist toll, dass wir den haben und schön, wenn wir das nutzen können. Wenn ich ein Abflussrohr reparieren muss, dann ist es toll, dass ich mir überlegen kann, wie ich das am besten mache. Wenn ich mein Wochenende plane, ja, dafür ist unser Verstand gut. Wenn wir aber immer wieder über das ewig Gleiche nachdenken, im Extremfall sogar über etwas nachdenken, was eventuell 5 Jahre oder 10 Jahre oder vielleicht sogar schon 20 Jahre vergangen ist. Dann nennen wir das Grübeln. Im Englischen wird das Rumination genannt. Und das ist ein Wort, was man im Englischen auch für das Wiederkäuen von Kühen verwendet. Und genau so fühlt sich das an. Dieses Grübeln hat so was Klebriges. Man bleibt da drin hängen. Es ist sehr unkonkret, es ist sehr bewertend. Und Grübeln bringt eben überhaupt nichts, außer dass es in vielen Fällen unsere Stimmung schlecht macht.
Mhm. Warum eigentlich scheint unser Geist so begierig zu sein, eher die Probleme sich anzuschauen, eher auch die Sorgen herzunehmen? Sie sagen sogar, Sorgen sind die Lieblingsspeise unseres Geistes. Womit hängt das denn zusammen?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Eine davon ist eine, man könnte das vielleicht Negativitätstendenz nennen, die in uns Menschen angelegt ist, die evolutionär in uns Menschen angelegt ist. Die Menschen, die sich wenig Sorgen oder gar keine Sorgen gemacht haben, die leben nicht mehr. Die sind nämlich vom Säbelzahntiger mittlerweile gefressen worden. Und die, die immer gedacht haben, oh, was könnte mir da passieren, und die, was in der Vergangenheit lag, nochmal durchdacht haben, wie könnte ich mich beim nächsten Mal verhalten und so, die haben sozusagen überlebt. Das heißt, es ist uns in uns angelegt, nachzudenken über Gefahren, über Risiken, die mit dem Leben verbunden sind.
Mhm. Wäre der Schritt, den Sie dann als weiteren Schritt empfehlen, so ein Stück Gedanken nicht mehr ernst zu nehmen? Oder wenn wir sehen, dass die Gedanken eine große Rolle spielen und auch nicht immer zum Guten sozusagen auf uns wirken, auf Körper, auf Gefühle, was ist der nächste Schritt? Gedanken abstellen, sich ein Stück distanzieren?
Ja, es gibt verschiedene Methoden, die Menschen oft probieren und die nicht funktionieren. Eine ist, innerlich Stopp zu sagen, aber das funktioniert nicht. Ich werde dann eher wieder eingeholt von den Gedanken. Eine andere Methode, die meistens auch nicht funktioniert, ist, aus negativen Gedanken positive Gedanken zu machen. Eine wichtige Methode ist, zu lernen, Gedanken zu beobachten. Also mitzukriegen, aha, jetzt kommt der Gedanke wieder. Aha, jetzt bin ich wieder eingewoben in die Geschichte. Aha, jetzt habe ich 2 Minuten gar nicht mitgekriegt, dass ich mir über negative Dinge Gedanken gemacht habe. Und wenn ich das langsam lerne, wenn ich sozusagen meinen Bewusstseinsmuskel dafür langsam festige und der langsam stabiler wird, dann kriege ich viel eher mit, dass ich wieder in den Gedanken bin, und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Ich kann nämlich entscheiden, ob ich weiter denke, weil es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, oder ob ich jetzt aufhöre mit dem Denken, weil mir das Denken überhaupt nicht gut tut und zu nichts führt.
Andreas Knuf hier in HR2 Lebenswert. Das Sorgenkino in unserem Kopf, der Weg zu einem gelassenen Geist. Darum geht es uns hier heute. Was tun Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, wenn die Sorgen Ihre Stimmung verdüstern? Wie schaffen Sie es dann, Ihren unruhigen Geist zur Ruhe und zur Gelassenheit zu bringen? Das würde uns interessieren. 069-155-3354, das ist die Telefonnummer hier ins Studio. Mein und Ihr Gesprächspartner ist Andreas Knuf, psychologischer Psychotherapeut aus Konstanz. Er hat das Buch zum Thema geschrieben mit dem Titel Ruhe da oben, der Weg zu einem gelassenen Geist. Ihre Telefonnummer 069-155-3354.
Thank you.
Joseph Haydn, das Streichquartett S-Dur, Opus 9, Nummer 2, interpretiert vom Aurin-Quartett in Lebenswert in hr2 Kulturgespräche am Feiertag. Eine Sendung, die davon lebt, dass wir Lebenserfahrungen mit Ihnen austauschen. Und die Nummer für Sie lautet 069-155-3354. Wie gehen Sie mit Sorgen um, die Sie bedrängen? Was sind Ihre Wege zu einem gelassenen Geist? Und wie gewinnen Sie einen klaren Kopf? 069 nochmal die Nummer 155-3354. Andreas Knuf, Psychotherapeut aus Konstanz, ist unser Studiogast und Experte für die Sorgen und für die Gedanken, die uns beschäftigen. Herr Knuf, Sie selbst, ich sagte es, wohnen am Bodensee in Konstanz und Sie haben in Ihrem Buch ein wunderbares Bild dafür gefunden, dass es mehr gibt als das Oberflächenkräuseln, das, was uns die in den Gedanken beschäftigt, uns beunruhigt. Sie haben das als Bild genommen, Sie haben ein Bild genommen von Ihrem Wohnort vom Bodensee.
Ja, wir kriegen ja normalerweise nur mit, was oben am See passiert und gar nicht, was unten stattfindet. Der Bodensee zum Beispiel ist mehr als 200 Meter tief und dem Bodensee wird das Leitungswasser für den gesamten südwestdeutschen Raum entnommen. Und zwar in Sipplingen am Bodensee aus etwa 60 Meter Tiefe. Und das Interessante ist, dort ist das Wasser immer etwa 5 bis 6 Grad oder 4 bis 5 Grad, ich weiß es nicht mehr ganz genau, irgendwas um den Dreh warm, egal, ganz egal, was oben stattfindet. Es kann sein, dass oben 14 Stunden am Tag die Sonne drauf brennt aufs Wasser. Es kann sein, dass oben die Leute Schlittschuh fahren und es bibberkalt ist und 60 Meter tiefer es ist immer 5 oder 6 Grad warm und das Wasser ist so sauber, dass man es fast ungefiltert in die Leitungen pumpen kann.
Und so ist der Mensch?
So ist der Mensch. So ist der Mensch. Das Problem ist nur, wir vergessen das meistens. Weil meistens ist es so, dass wir denken, wir sind das, was da oben an der Oberfläche stattfindet. Dann gibt es die schönen Episoden, die schönen Phasen des Lebens und ich bin komplett damit identifiziert. Dann gibt es die schlechten Phasen des Lebens und ich bin komplett damit identifiziert. Und wir vergessen so schnell, dass wir eigentlich viel mehr sind. Und das ist sozusagen einen Kern oder eine Essenz oder einen göttlichen Teil oder wie man das jetzt nennen möchte, in uns gibt, der vollkommen unberührt ist von dem, was da oben an der Oberfläche an Gedanken, an Gefühlen, an Körperempfindungen und was auch immer stattfindet.
Mhm. Vollkommen unberührt, sagen Sie. Also da gibt es sozusagen eine Wirklichkeit, die komplett davon loszulösen ist. Ist es eine ziemlich weitgehende Behauptung, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, dass viele Menschen diese Empfindungen auch kennen. Ich glaube, dass viele Menschen ein Empfinden von Stille kennen, ein Empfinden von Ruhe kennen. Viele Menschen, die in sehr schwierigen Lebensphasen waren, haben in diesen gerade auch in diesen Lebensphasen diesen Kern, diesen ruhenden Pol oft auch erfahren. Das ist so ein bisschen wie, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei so einem Tornado, wo außenrum alles tobt und in der Mitte gibt es, was sagt man, so ein Auge, ne? Das Auge des Tornados, ne? Was vollkommen unberührt ist. Und ich glaube aber, dass wir oft nicht so eine gute Wahrnehmung dafür haben, dass solche Augenblicke, wo wir das mitkriegen, ja, wenn man zum Beispiel vielleicht einen Sonnenuntergang anschaut und es vielleicht ein paar Sekunden oder ein paar Minuten gibt, wo eine absolute Stille da ist und man die Schönheit dieses Sonnenuntergangs gar nicht fassen kann, das ist schnell weg. Ja, dann redet man über irgendwas und schon ist diese Empfindung wieder verschwunden. Aber ich glaube, dass diese Stille eigentlich alle Menschen kennen.
Mhm. Was ist der Zugang? Was ist sozusagen der Schlüssel und die Tür in diesen Augenblick oder aber in dieses Auge des Tornados, also in diesen Bereich der Stille jenseits oder unterhalb der Gedanken? Sie selber machen den Augenblick sehr stark, also dieses auch Aussteigen aus der Gedankenwelt, der Zukunftssorgen oder aber auch der Melancholie des Vergangenen. Wieso ist der Augenblick für Sie so eine besondere Zeit?
Der ist eine besondere Zeit, weil es eigentlich, wenn wir richtig hingucken, nur den gegenwärtigen Augenblick gibt. Alles andere gibt es gar nicht. Es gibt nur diesen Augenblick jetzt gerade. Die Vergangenheit ist längst vergangen und abgeschlossen und die Zukunft ist noch nicht da. Und nur wenn ich in diesem Augenblick bin, kriege ich sozusagen mit, was jetzt gerade stattfindet. Und wir sind das aber ganz oft nicht. Wir sind ganz oft mit früher beschäftigt. Ich nenne das die Heimatfilme. Sie kennen das noch, die Heimatfilme aus den 50er Jahren, diese Schwarz-Weiß-Filme, die in den Bergen gespielt haben, mit einer Almidylle beispielsweise. Also Heimatfilme bedeutet, ich bin mit irgendetwas Vergangenem beschäftigt. Ja, warum ist das und das passiert? Damals war es so schön. Ja, so etwas beispielsweise. Oder wir sind ganz oft mit der Zukunft beschäftigt. Ich nenne das die Science Fiction. Ja, und da sind dann oft die Sorgen mit verbunden. Ich mache mir Sorgen, wie geht es weiter? Wie wird es meinen Kindern gehen, wenn die mal groß sind? Werden noch mehr Atomkraftwerke explodieren und wird man auf dieser Welt vielleicht gar nicht mehr leben können? Wie wird es mir im Alter ergehen? Werde ich einsam in einem Altersheim leben müssen oder was auch immer? Ja, das sind die Science Fiction. Und einen sehr großen Teil des Tages sind wir damit beschäftigt. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung, eine neue. Da hat man Leuten auf ihr Handy ein kleines Programm installiert, was zwischendurch immer wieder mal geklingelt hat. Und immer wenn sich das gemeldet hat, sollten die angeben, was sie gerade tun und ob sie im Moment tatsächlich achtsam bei dem sind, was sie tun, oder ob sie mit etwas ganz anderem, gedanklich mit etwas ganz anderem beschäftigt sind. Und das Ergebnis war, in etwa 50% der Fälle haben die Leute angegeben, dass sie zwar irgendetwas taten in der Gegenwart, aber eigentlich gedanklich mit was ganz anderem beschäftigt waren. Und ich persönlich glaube, dass die Zahl eigentlich sogar noch viel höher liegen müsste, aber dass wir das oft gar nicht so mitkriegen, wenn wir von unserem ruhelosen Geist entführt werden in die Vergangenheit oder in die Zukunft.
Mhm. Also das gar nicht so mitkriegen, was da oben sich im Geist abspielt, das ist ja so eine Kerngeschichte, dass der Geist im Grunde hinter unserem Rücken oder jenseits unserer Aufmerksamkeit Dinge treibt, die vielleicht gar nicht so gut sind, indem er uns Sorgen macht, indem er uns Dinge, Besorgnisse eben vorspielt, die dann auch auf uns zurückwirken. Und Sie empfehlen auch Übungen, wo Sie ganz konkret immer wieder diese Gedanken anschauen. Eine davon hat sich mir ziemlich eingeprägt. Das ist, sich die Gedanken, die vorbeiziehen, einfach mal als Wolken vorzustellen. Das ist ja eine ganz anschauliche Geschichte.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild, weil das auch noch mal andockt an dieser Stille, von der ich vorhin gesprochen habe. Also in diesem Bild kann man sich vorstellen, dass unsere Gedanken, aber nicht nur unsere Gedanken, sondern auch unsere Gefühle, weil die Gefühle sind auch sehr wechselhaft, dass die wie Wolken an einem Himmel sind. Ich kann mir vorstellen, ich liege auf einer Wiese und schaue in den Himmel und da ziehen Wolken vorbei. Und Gedanken sind wie Wolken und dann gibt es mal ein kleines Wölkchen, das sieht ganz süß aus, das ist ein netter Gedanke, dann kommt eine schwarze Wolke angeflogen, dann kommt vielleicht sogar ein Gewitter, ja, sowas kann es alles geben. Ne? Aber wir sind nicht diese Wolke oder nicht nur diese Wolke, sondern es gibt noch diesen Himmel dahinter und dieser Himmel dahinter ist vollkommen unberührt von den Wolken. Die Wolken machen dem Himmel nichts. Das ist eine komplett andere Ebene. Also wir sind auch diese Wolken, auch die Gedanken, auch die Gefühle, auch die Körperempfindungen, aber eben nicht nur. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, zum Beispiel Gedanken und Gefühle mitzukriegen. Und da gibt es viele Methoden für, um sie dann leichter loslassen zu können.
Es gibt ein anderes Beispiel. Sie haben eben schon darauf angesprochen, dass es so Momente gibt in jedermanns, jeder Frau's Leben eigentlich, wo sich sowas wie Stille einstellt, so Augenblicke, wo man irgendwie so in eine andere Dimension auch der Ruhe kommen kann, der Gelassenheit kommen kann. Sie nennen das Inseln der Wachheit. Was kann das denn zum Beispiel sein? Für jeden wahrscheinlich was anderes, nicht?
Das ist für jeden was anderes, aber viele Menschen erleben das zum Beispiel in der Natur, wenn sie in der Natur sind. Diese Inseln der Wachheit sind oft auch eher eine Gnade, als dass wir sie machen würden. Wir kriegen sie sozusagen geschenkt. Ich beschreibe in meinem Buch eine Szene, die ich selber erlebt habe. Ich war an einem ganz normalen Morgen auf dem Weg zur Arbeit, ging in Konstanz, man geht da durch ein paar Gassen. Es war noch sehr leer in der Stadt, es waren kaum Leute da und es gab einen Flötenspieler, der spielte in einer der Gassen da Musik. Und ich ging durch die Gasse und hörte diese Flöte und erst habe ich die gar nicht recht wahrgenommen und dann auf einmal umfing die mich und diese Flöte hatte eine solche Klarheit und plötzlich war wie die ganze Szene war ganz, ganz wach, ganz frisch, ganz klar. Die Luft wirkte ganz rein. Das ging ein paar Minuten und dann ging das wieder weg. Und ich war so fasziniert von dieser Szene, dass ich am nächsten Tag dann nochmal hingegangen bin. Und der Flötenspieler war wieder da. Aber was war passiert? Ich hatte es eilig und hatte Termine im Kopf. Und die Faszination von dieser Situation war vollkommen verflogen. Und ich glaube, das, was ich jetzt gerade beschreibe, das kennt eigentlich jeder Mensch. Und es ist total lohnenswert, mal zu gucken. Es würde mich auch interessieren von den Hörern, ne? Was hat man selber schon für Inseln der Wachheit erlebt? Mhm.